Deutschlandfunk. Das Feature.
In der dritten Folge unserer Reihe Deutschland 1988 reisen wir in eine Zeit, in der das Internet den meisten Menschen kein Begriff war. Das World Wide Web wird erst 5 Jahre später erfunden. State of the Art ist Bildschirmtext von der Deutschen Bundespost. Das Internet ist etwas für Wissenschaftler und Nerds. Unter diesen bildet sich eine neue Kaste, die sich einen Sport daraus macht, fremde Rechnernetze zu knacken oder, wie es damals auf einmal heißt, zu hacken. Viren, Trojaner, Spähprogramme, das ganze Ungeziefer der Datenwelt entsteht damals. Manches wirkt aus heutiger Sicht kurios, wenn ein grüner Bundestagsabgeordneter erzählt, wie er den CDU-Server mit Kohlreden gehackt hat. Aber die Diskussion ist damals die gleiche wie heute. Sorgen Hacker, die Sicherheitslücken aufdecken und geheimes Material zugänglich machen, für mehr oder für weniger Sicherheit? Gerd E. Hoffmann hat für sein Feature »Trüffelschweine im Datendickicht – Die Hacker, Volkssport oder Computerkriminalität« die Szene erkundet. Die Leute vom bis heute bekannten Hamburger Chaos Computer Club genauso getroffen wie die Amateure der Bayerischen Hackerpost, die heute wohl kaum einer mehr kennt.
Also ich meine, wenn man ein System aufgemacht hat, dann freut man sich natürlich schon. Man hat ein gewisses Erfolgserlebnis, diese Maschine an der Stelle übertölpelt zu haben oder eben halt einen Menschen, der da hinter der Maschine steht, übertölpelt zu haben, weil man eben intelligenter war als er oder halt sein Kennwort auf Anhieb durchschaut hat. Also wenn zum Beispiel da eine Firma Brasser in der Telebox ein Fach hat und also dort die Abkürzung BIG001 verwendet und man sich nach einiger Zeit nach dem Kennwort fragt und sagt, das muss eigentlich Brasser heißen, nicht wahr? Big Brasser passt schön zusammen und das war's dann auch. Dann freut man sich schon ein bisschen.
Steffen Werneri vom Chaos Computer Club Hamburg, der Aufsehen erregte, als er aus dem Bildschirmtextsystem der Bundespost innerhalb einer Nacht 134.000 Mark von der hamburgischen Sparkasse Haspa auf sein Konto gutschreiben ließ.
Die Lust daran ist zum Beispiel, sagen wir mal, einen Fremden zu finden. Oder stellen Sie sich vor, Sie sind in einem belgischen Atomenergierechner drin und Sie treffen dann Russen. Ist doch einfach heiß.
Ja, oder zumindest einen, der sich dafür ausgibt.
Ja, gut. Aber ich sage Ihnen, das ist doch einfach heiß.
Ja, ist das passiert?
Ja. Zum Beispiel haben wir in Japan mal vor 2 Jahren im Frühjahr denen ihre Universitätsrechner dicht gemacht. Da allerdings musste einer mitspielen, ne, dass wir dem den Rechner runterfahren und ein Betriebssystem von uns pflanzen und die Japaner also um Erlaubnis fragen müssen, dass sie da rein dürfen. Ne? Mhm. In ihrem eigenen Rechnerverbundsystem.
Peter Hähnelt und Hans Franke von der Bayerischen Hackerpost, der nach einem Bericht über Computerviren von einer Fachzeitung vorgeworfen wurde, sie gehöre ins Umfeld der Rote Armee-Fraktion RAF.
Ich habe das in Amerika beobachtet. Ich habe den Eindruck, dass die gesamte Hackerszene im Wesentlichen dadurch motiviert ist, dass sie versuchen, Sicherheitssysteme, Informationsabsicherung fast hobbymäßig zu durchbrechen, um zu zeigen, sie sind besser als die Maschinen. Dies halte ich für eine gesellschaftlich absolut positive Rolle. Heutzutage aufzuzeigen, dass Menschen Besseres können und klüger sind als Maschinen, ist in einer Zeit, wo alle an Maschinen glauben, an technologische Systeme glauben, Gold wert. Und wenn da der ein oder andere Schaden vielleicht angerichtet wird, was soll sein? Das gesellschaftliche Problem des Glaubens, des Hyperglaubens an Maschinen, an Computerei, ist so schädlich und auch so gerichtet gegen einen bestimmten Ethos von Menschen, dass ich froh bin, dass es hier Leute gibt, die zeigen, so toll ist das alles nicht.
Dr. Joachim Müller, ehemals Abgeordneter der Grünen im Deutschen Bundestag, der damit Schlagzeilen machte, in die Datenbank der CDU eingedrungen zu sein.
Die Betreiber derartiger Anlagen, sogenannten Geschädigten, sind natürlich daran interessiert, Unsicherheiten oder undichte Stellen ihrer Anlage intern zu schließen und auch Schadensfälle intern zu regulieren. Die Polizei wird in den wenigsten Fällen von diesen Straftaten offiziell Kenntnis erhalten. Wir haben einen Hacker ermittelt, der durch den Missbrauch von Fremdkennung einen realen Schaden von 300.000 D-Mark verursacht hat. Einen anderen Hacker, der Fall ist allerdings noch nicht abgeschlossen, der hat bisher nachweislich Schäden, und zwar durch den Missbrauch eines Rechners, zu dem er sich den Zugang erschlichen hat, Schäden in Höhe von 500.000 Mark verursacht.
Kriminalkommissar Karl-Heinz Möwes vom Polizeipräsidium München, der als einer der besten Kenner der Hackerszene und der Computerkriminalität gilt. Seit es die kleinen Computer für den Hausgebrauch gibt, Personal Computer genannt und in der Umgangssprache der elektronischen Datenverarbeitung nur als PCs gehandelt, hat sich in Verbindung mit der Datenfernverarbeitung über öffentliche Netze ein neues Hobby entwickelt, nämlich mit dem eigenen Kleingerät quer durch die Datenbanken in aller Welt zu reisen und sich mal anzuschauen, wie die so aufgebaut sind und was es darin für Datenbestände gibt. Über 3000 Datenbanken in aller Welt sind dem Datenfernverkehr angeschlossen. Für diese Freizeitbeschäftigung aus Neugier haben die meist jungen Computerbegeisterten zuerst in den USA, dann weltweit den Sammelnamen Hacker erhalten. Bei uns wird das unterschiedlich deutsch oder englisch ausgesprochen, also Hacker oder Hacker. In den Originaltonzitaten werden sie beiden Ausspracheformen begegnen. Der Autor wird von Hackern sprechen, weil das Wort von dem amerikanischen Substantiv »the hack« abgeleitet, die Tätigkeit als Hacking bekannt ist. Ein Teil der deutschen Hackerszene betreibt dieses in der Regel unberechtigte Eindringen in das Datendickicht allerdings fast professionell und vergleicht Hacking mit einem Hochleistungssport. In der Mehrzahl sind die Hacker keineswegs ausgebildete Informatiker oder Programmierer oder Systemanalytiker, sondern begeisterte Autodidakten mit großem Spieltrieb und Köpfchen. Eines unterscheidet sie deutlich von der Bevölkerungsmehrheit. Hacker sind der Mystifikation des Computers nicht verfallen. Sie belächeln den weltweiten Computerglauben. Damit wird die Hackerszene zu einem gesellschaftspolitischen Potenzial, das zu unerwarteten Veränderungen der Hochtechnologiegesellschaften führen kann. Die Hacker selbst sind überwiegend schon so sehr Randgruppen-Insider, dass sie das Grundmuster des Hacking kaum noch allgemein verständlich beschreiben können, sondern unwillkürlich den Sprachgebrauch der Computerfreaks verwenden. Ulrich Kranz von der SCS, Technische Automation und Systeme GmbH, einer großen Beratungs- und Softwarefirma mit Büro in Bonn, charakterisiert die Hackerszene und die üblichen Methoden in der Bundesrepublik folgendermaßen.
Man muss vom Potenzial von Hackern ausgehen. Da lässt sich zunächst mal abzählen, die Leute, die über einen Personal Computer verfügen. Die Zahlen bewegen sich zwischen 1 und 2 Millionen in Deutschland. Natürlich ist nicht jeder, der einen PC hat, auch gleichzeitig ein Hacker. Sondern es gibt Leute, die dann zunächst mal sich ein Modem zusammenbauen. Man kann solche Modems kaufen. Modems sind Geräte, um Daten zu übertragen im Fernsprechnetz. Man kann solche Modems kaufen, aber der Bastlertrieb, der bewegt die Leute dann dazu, sich solche Modems selbst aufzubauen. Die Fachzeitschriften geben dazu Anleitung, verkaufen auch preiswerte Bausätze für 40 Mark. Und dann, wenn man ein solches Modem sich gebaut hat, dann möchte man natürlich auch was damit tun. Da beginnt man zunächst mal damit, sich auf eine Mailbox aufzuwählen. Oder man erfährt in einem Computerclub irgendeine Nummer von einem Computersystem und die versucht man mal anzuwählen und mal zu schauen, was dieser Computer dann so von sich gibt. Und dann gibt es Computer, die melden sich stolz, hier ist der so und so Computer von der Firma XYZ, bitte Passwort eingeben. Ja, und das ist praktisch eine Aufforderung für den Hacker, mal verschiedene Passworte durchzuprobieren. Und Treffer gibt es immer mal wieder, dass man ein gültiges Passwort findet. Und zwar vor allen Dingen dann, wenn derjenige, der dieses Passwort festgelegt hat, irgendwie einen Namen gewählt hat. Fritz oder Müller oder Meier. Solche gebräuchlichen Namen als Passworte zu verwenden, ist halt eine Todsünde. Denn damit reizt man hier einfach zum Dateneinbruch. Ja, und auf die Zahl zu kommen. Also ich schätze, dass sicherlich 10.000 bis 50.000 Leute über das nötige Wissen und die Intelligenz verfügen, mit ihren PCs und solchen Low-Cost-Modems zumindest solche Versuche zu machen.
Dass mit Namen selbst im politischen Bereich zumindest fahrlässig umgegangen wurde, hat Jo Müller bei seinem Silvesterbesuch in der Datenbank der CDU in Bonn erfahren. Sowohl die CDU als auch die Grünen verwenden ein Datenbanksystem der US-Firma Wang, sehr zum Ärger der Firma Siemens, wie Müller erläuterte. Bei Müllers Hacking zusammen mit einem seiner Studenten, einem Programmierer, kam Informationszufall und Name als Passwort zusammen. Eigentlich wollten Müller und sein Helfer die juristische Datenbank anwählen, hatten aber plötzlich eine Kennung auf dem Bildschirm, die sich aufgrund der einheitlichen Muster des Wang-Betriebssystems als die Datenbank der CDU im Konrad-Adenauer-Haus erwies.
Plötzlich denken wir, mein Gott, wo sind wir hier gelandet, waren ganz entsetzt, es war das Konrad-Adenauer-Haus in ihrem Wang-System. Und nun stellte sich Folgendes heraus, es gibt eine Datei, da sind die Kohlreden abgespeichert, ja. Das heißt, jeder, so nehme ich das an, die sind sehr modern da bei der CDU, jeder Kreisverband kann jetzt beispielsweise sagen, wir brauchen die und die Rede von Herrn Kohl und lässt die sich ausdrucken. Ich wäre froh, die Grünen hätten so etwas. So, und dann waren wir nun bei dieser Kohl-Redendatei und mussten ein Codewort angeben und es war nachts und wir hatten natürlich das eine und andere getrunken und es ging uns gut, wir waren in guter Stimmung und sagten, Mensch, was kann das denn wohl sein für ein Codewort? Und haben überlegt und alles mögliche mal ausprobiert, klappte alles nicht. Also auch noch nicht mal unsere Versuche wurden durch das Sicherheitssystem dann blockiert, was man heutzutage modernerweise machen würde. Auch das hatten sie noch nicht mal bei Wang. Und dann habe ich so gesagt, Mensch, gib doch mal Hannelore rein. Ja. Und das haben wir erst gar nicht getan, weil das war uns nun wirklich zu simpel. Und habe, komm los, mach mal Hannelore. Ja, ja, und das reichte. Und damit waren wir den Kohlreden drin und wir haben natürlich selbstverständlich da keinen Unfug getrieben, sondern wir haben nur einen Satz aus einer Kohlrede herausgenommen, einen anderen Satz reingetan. Alles Gute zum neuen Jahr beispielsweise. Ja, ja, das war eigentlich alles. Es zeigte sich, dass diese ganze Computerei ein großer Mythos ist.
Man kann das erst einmal als anekdotische Computergeschichte aus Bonn beschmunzeln. Aber was wäre ein solches System, eine solche Datenbank noch wert, wenn sich da ein weniger freundlicher Hacker hineinbegibt und nicht nur einen Satz aus einer Kohlrede herausnimmt, sondern ganze Teile der Reden mit politisch völlig anderen Aussagen hineinschmuggelt, was ja ohne große Schwierigkeiten geht. Nicht nur Kohls Biografen gäbe das allerlei Nüsse zu knacken. In den Hackerclubs ist es inzwischen zu einem Sport geworden, Vornamen von Frauen, Freundinnen, Kindern, von Firmenchefs oder Generälen zu ermitteln, weil sich Familienbindung auf diese Weise elektronisch dokumentieren lässt. Dies sei, so Hackeraussagen, keineswegs auf unseren Bundeskanzler begrenzt. CDU-Sprecher Merschmeier bezweifelte damals, dass Jo Müller über Hannelore an die Kanzlerreden kam. Die Geschichte sei wohl als verfrühter Silvesterscherz zu verstehen. Die für die Datenbank Zuständigen allerdings sahen das offenbar anders.
Dann passierte was Folgendes, auch das eher anekdotisch, aber witzig. Der Programmierer des Konrad-Adenauer-Hauses rief also bei mir im Bundestagsbüro an und wollte Tipps haben, wollte Hinweise haben, wie das denn nun gelungen sei. Das war sehr kollegial, ja, also man unterhielt sich dann auf der Ebene der Computerexperten. Und wie wir dann festgestellt haben, haben sie ihr inneres System, also die Codeworte haben sie ausgetauscht. Also die neuen Codeworte kenne ich nicht.
Ja, deswegen haben sie jetzt auch die Hannelore preisgegeben.
Ja, natürlich, ja, damit vorher, nicht jeder...
Vorher hatten sie es ja nicht getan.
CDU-Sprecher Jürgen Merschmeier erläuterte wenige Tage nach dem Gespräch mit Jo Müller die hausinternen Nachforschungen.
Es ist dann aufgrund der seinerzeitigen Pressemeldung dieser, wie gesagt, verfrühten Silvesterente nochmal nachgeforscht worden. Und ich habe mich jetzt nochmal kundig gemacht, weil die Sache sich dann eigentlich seinerzeit auch eher im Sande verlaufen hatte bei unseren Experten im Haus. Und die haben mir gesagt, dass ihre Überprüfungen ergeben haben, ein Zugriff ist damals nicht möglich gewesen, ist auch heute nicht möglich gewesen, es ist auch nichts verändert worden an irgendwelchen Texten. Und wie wir damals gesagt haben, der Abgeordnete Müller ist bei uns nicht im System gewesen. Und jetzt mal den von uns bestrittenen Wahrheitsgehalt seiner seinerzeitigen Bemerkung und Pressemitteilung vorausgesetzt, muss ich sagen, offenbar hält Herr Müller von angewandtem Datenschutz vergleichsweise wenig. Denn sonst hätte er natürlich die CDU über das angebliche oder tatsächliche Leck bei der Datensicherung längst unterrichtet.
Auch bei geringer Kenntnis der politischen Landschaft und der Hacker in ihr klingt das ein wenig blauäugig. Aber vielleicht gibt der grüne Jo Müller der CDU ja noch die gewünschten Tipps. Ob ihm das allerdings gedankt würde, kann man nach den Erfahrungen des Chaos Computer Clubs in Hamburg bezweifeln. Denn kein Informationszufall, sondern Verärgerung über die Deutsche Bundespost führte zu jener Demonstration, bei der infolge eines Systemfehlers bei Bildschirmtext BTX vom Konto der Hamburgischen Sparkasse im Laufe einer Nacht gut 134.000 Mark auf ein Konto eines anderen Bildschirmtextanbieters abgebucht wurden. Mitte 1984 war der heute 26-jährige Steffen Verneri, ein hochbegabter Autodidakt, Vertragspartner der Bundespost für die Angebotsseiten des Chaos Computer Clubs geworden. Der CCC stellte schnell verschiedene Mängel im System fest, gab sie auch brav an die Post weiter, erntete aber nicht nur keinen Dank, sondern lief ständig gegen eine Mauer aus Desinteresse und Schweigen. Etwas später gelang es den engagierten Computerfreaks, in die Datenbank des Fernmeldetechnischen Zentralamtes der Bundespost in Darmstadt einzudringen. Diese Behörde der Bundespost hatte sinnigerweise ihre Telefonnummer als Zugangscode benutzt. Die Hamburger machten die Post darauf aufmerksam, bekamen aber weder Dank noch eine Rückmeldung. Bei einer seriösen Fachtagung zur Datensicherheit in Köln hielt Herwart Holland vom Chaos Computer Club einen Vortrag über die verschiedenen Schwachstellen von Bildschirmtext und der Datenfernverarbeitung überhaupt. Die Reaktion des Bundespostvertreters, der alles ins Reich der Fabel verwies, brachte bei den durchaus positiv eingestellten Computerfreaks das Fass zum Überlaufen. Sie beschlossen, die nächste Möglichkeit ohne Vorwarnung zu nutzen, um der Post zu beweisen, wie unvollkommen ihr Bildschirmtextsystem ist und dass Bildschirmtextanbieter aus diesem Grunde ganz beträchtlichen Schaden erleiden können. Auch hier ging es um ein Überlaufen.
Als wir dann aus Köln zurückkamen von dieser Tagung und eigentlich auch ein bisschen enttäuscht waren über diese Reaktion der Bundespost, haben wir also ganz gezielt an diesem letzten uns bekannten Fehler gearbeitet und dabei eben sind uns Daten, Teilnehmerdaten, eben diese Teilnehmerdaten des Hamburger Kreditinstituts auf den Bildschirm gekommen. Das waren halt immer so wirre Seiten, wo irgendwelche Nummern, Zeichen und Buchstabenkombinationen zusammengewürfelt wurden. Wir haben dann aber eigentlich ziemlich schnell erkannt, um was es sich dabei handelte, weil Identifikationsdaten bei Bildschirmtext man halt doch schon an der Struktur erkennen kann. Eben halt Ziffern folgen, die mit drei Nullen anfangen oder ähnliche Sachen kann man klar erkennen, worum es sich dabei handelt. Bei anderen Sachen ist es ein bisschen komplizierter. Naja, nach etwas Testen wussten wir dann, dass wir also die Teilnehmerkennung der Sparkasse rausbekommen haben und haben dann sofort und ohne weiter halt irgendwas zu überprüfen und dann Rechner angeworfen und eben auf Kosten dieser Sparkasse unser eigenes Bildschirmtextangebot gebührenpflichtig abgerufen. Wir hatten dazu dann eine kleine Maschine, die dann immer auf einen Knopf gedrückt hat und gesagt hat, rufe die nächste gebührenpflichtige Seite auf. Und das haben wir dann noch so weit optimiert, dass die Seite an für sich gar nicht mehr dargestellt wurde, sondern nur noch dieser Gebührenvorgang gerade so eben mit der maximalen Geschwindigkeit abgearbeitet werden konnte. Haben dann den Computer praktisch über Nacht laufen lassen und als wir am nächsten Morgen aufgestanden sind, waren das eben knapp über 134.000 Mark und haben dann praktisch den Datenschutzbeauftragten angerufen und am Montagmorgen dann dort praktisch die Sache publiziert und uns dadurch auch gegenüber dem Staatsvertrag also selbst angezeigt, denn der Umgang mit einer fremden Teilnehmerkennung ist ja ein Verstoß gegen den Staatsvertrag, eine Ordnungswidrigkeit wie Falschparken.
Die Bundespost war nach außen sprachlos und verärgert. Denn durch die weltweite Publicity dieses Hackerbeispiels waren nicht nur BTX-Benutzer verunsichert worden, auch der weiteren Durchsetzung dieses von der Post so hoch gepriesenen Systems. Inzwischen rangiert es mühevoll im unteren Drittel der verkündeten und angestrebten Erfolgsskala, tat dieses Beispiel Abbruch. 3 Wochen nach dem Vorfall gab die Bundespost dann für ihre Beschäftigten ein sogenanntes Rahmenplakat heraus, in dem es unter anderem hieß:
BTX ist sicher. Computerclub profitiert vom Leichtsinn einer Sparkasse. Es gab zwar einen Programmfehler, der bereits behoben ist, aber in gar keinem Fall, so unsere BTX-Experten, hätten jedoch die Anschlusskennungen und das persönliche Kennwort gleichzeitig auf dem Schirm des Chaos-Clubs erscheinen können. Beide werden systembedingt in verschiedenen Bereichen gespeichert und können nie gemeinsam auftreten. Notwendig ist natürlich, dass die BTX-Teilnehmer ihre Zugangskennungen sorgfältig verwahren. Wenn nicht, dann können sie auch gleich ihre Scheckkarte und Schecks offen herumliegen lassen. Unsere Experten sind sicher, dass der CCC die Anschlusskennung einer freizügig geschalteten mobilen BTX-Station und das persönliche Kennwort der HASPA ausgespäht hat.
Das ist schon starker Tobak. Einerseits wird in der fettgedruckten Unterzeile einem BTX-Kunden Leichtsinn attestiert, andererseits dem Chaos Computer Club unterstellt, er habe die Kennung ausgespäht. Zwischendurch wird ein Programmfehler zugegeben. Da ist es wieder das Abstreiten nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Allerdings bekamen die Hamburger Hacker in diesem Fall von höchster Stelle, nämlich vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz, je nach Auslegung eine Art Ehrenerklärung oder auch nur einen mageren Persilschein für den Wahrheitsgehalt ihrer Darstellung.
Das hat eine sehr lange Untersuchung gegeben. Auch der Hamburger Datenschutzbeauftragte, der ja die Untersuchung führte, war auch eine Zeit lang davon überzeugt, dass wir also die Zugangsdaten anders bekommen hätten. Der hat dann um Amtshilfe ersucht beim Bundesbeauftragten für Datenschutz, weil die Bundespost halt nicht sehr auskunftsfreudig war im Allgemeinen. Und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist dann halt in seinen Untersuchungen zum Ergebnis gekommen, dass es so möglich gewesen sein könnte, wie unsere Aussagen halt im Protokoll gewesen sind, dass eben die Daten im Bildschirmtextrechner vorhanden gewesen sein könnten und auch durch diesen Überlaufeffekt eben ausgegeben werden konnten.
Es wird also weitergekratzt am glänzenden Lack des Computer, seine Unfehlbarkeit in Frage gestellt. Die Reaktionen auf die beiden geschilderten Beispiele werfen einige Fragen auf. Ist man in den Parteien und den Behörden wirklich so computergläubig oder nur ahnungslos? Oder will man diese Hackerfälle unter den Teppich kehren, weil man sonst ja eingestehen müsste, echtes oder auch nur vermeintliches Herrschaftswissen sehr unzulänglichen elektronischen Systemen anvertraut zu haben? In der Privatwirtschaft sieht man die Dinge nüchterner. Ulrich Kranz von SCS nennt einen Grund für die Zementierung des Mythos.
Nehmen wir an, ich möchte ein neues Computersystem einführen und ich möchte meinen Vorgesetzten, meine Geschäftsführer, den Vorstand davon überzeugen, dann stelle ich das alles positiv dar und stelle da auf keinen Fall erstmal solche Risiken dar, zumal die Abwendung solcher Risiken auch mit Kosten, nämlich Budgets für Softwareentwicklung und Manpower verbunden sind. Man rechnet dann natürlich solche Kosten ungern in Investitionen ein.
So einfach, so menschlich lässt sich manches erklären. Allerdings kommen die Kosten dann doch durch die Hintertür herein. Ulrich Kranz hat einen Fall untersucht, der in den Bereich der sogenannten trojanischen Pferde gehört.
Ich habe einen Fall untersucht, bei dem sich ein sehr intelligenter Hacker in ein Computersystem eingeschlichen hat und dieses Computersystem zu einem universellen Hackautomaten für sich ausgebaut hat.
Was kann man darunter verstehen?
Also Sie müssen sich vorstellen, dass es einen Hacker gegeben hat, der hat sich in ein großes Computersystem eingewählt, dadurch, dass ihm vielleicht ein Passwort verraten wurde, und hat in dieses große Computersystem eine eigene Software so geschickt untergebracht, dass die Systemleute, die diesen Computer betreuten, das eigentlich wochenlang nicht mitbekommen haben. Und er hat eine Software in diesem Computer sozusagen eingespielt, die diesen Computer dazu gebracht haben, für unseren Hacker, ohne dass er dabei war, selbsttätig tätig wurde und sich dieser Computer in andere Computer selbsttätig eingewählt hatte und der erste sozusagen unterlaufene Computer die Hack-Software in den zweiten automatisch eingebracht hatte, sodass sich diese Hack-Software sozusagen über die offenen Kommunikationsnetze, hier das DATXP-Netz, selbsttätig in der Welt fortbewegte. Aber das war ein so geschicktes trojanisches Pferd, bestehend aus 20, 25 Einzelprogrammen, die in dem Gesamtsoftwarevorrat dieses Rechners versteckt wurden.
Ulrich Kranz verweist auf den Demonstrationscharakter seines Falles. Solch einen Könner hätte er gern in der eigenen Mannschaft. Eigentlich sollte man annehmen, dass gerade die Wirtschaftsunternehmen im Hinblick auf die unverfrorene Tätigkeit der Hacker, die sich ja nicht selten kostenlos jede Menge Informationen beschaffen, mit Nachdruck nach dem Kadi rufen. Von einem Praktiker wie Ulrich Kranz jedoch kommt eine genau gegenteilige Einschätzung der gesellschaftlichen Rolle der Computerfreaks.
Hacker- und Computerkriminalität muss man zunächst mal auseinanderhalten, nach meiner Auffassung. Die Hacker tun nämlich was unheimlich Gutes. Die weisen auf Missstände bei der Absicherung von Systemen hin. Computerkriminalität ist stets was ganz anderes und hat oftmals gar nichts mit Hacken zu tun, sondern Computerkriminalität, Computerbetrug setzt oftmals in Banken oder in Geldinstituten oder in Unternehmen an und dort arbeiten professionell mehrere Täter gemeinschaftlich. Und die hacken dort nicht, die nutzen dort Insiderwissen auf und betrügen letztlich ihre Firma. Also diese beiden Dinge, die muss man scharf auseinanderhalten.
Bemerkenswert ist beim Hacker-Thema, dass sich unter den Fachleuten bei der gesellschaftlichen Wertung die politischen und ideologischen Grenzen verwischen. Ulrich Kranz als Mitarbeiter eines kapitalistisch organisierten Großunternehmens sagt, die Hacker tun etwas unheimlich Gutes. Der engagierte Grüne Jo Müller stellt fest, heutzutage aufzuzeigen, dass Menschen Besseres können und klüger sind als Maschinen, ist in einer Zeit, wo alle an Maschinen und technologische Systeme glauben, Gold wert. Und wie steht es mit der Wissenschaft? Wissenschaft ist in der Bundesrepublik frei. Die meisten wissenschaftlichen Datenbanken sind im deutschen Forschungsnetz, DFN, mit Sitz in Berlin zusammengeschlossen. Beim Forschungsnetz gibt es die Ängste von Politik und Wirtschaft, sich frei zu äußern, offenbar nicht. Dr. Wulf-Dieter Bauerfeld erklärte, selbstverständlich habe man schon mit Hackern zu tun gehabt und das nicht nur ausnahmsweise.
Die Beispiele sind wohl so, dass fast jedes große Rechenzentrum schon einmal Besuch von einem Hacker hatte.
Dr. Bauerfeld ist auch sicher, dass im Uni-Bereich die Selbstbedienung bei den vorhandenen Wissenschaftsdaten häufig vorkommt. Hacking werde dort ja als Denksport betrieben. Da die Terminals nicht verschlossen seien, könne auch ein interessierter Außenstehender an die Geräte. Die Offenheit müsse dennoch bleiben. Schlimm würde es nur, wenn ganze Datenblöcke, oft die Ergebnisse mehrjähriger Forschungsarbeit, plötzlich zerstört würden. Das jedoch sei bisher nicht geschehen. Beim DFN verweist man auch darauf, dass es für die Besitzer der Personal Computer inzwischen eigene Programme gibt, die beim Herumprobieren helfen.
Es gibt eine Reihe von Programmen, die für PCs geschrieben worden sind, die fast also öffentlich verfügbar sind, die Ihnen bei diesem Probieren von Zahlenkombinationen helfen. Der nächste Punkt ist das Passwort. Da gibt es also eine alte Programmiererregel, dass man natürlich das Passwort, was ein persönliches Passwort ist und einem nicht zugeteilt wird vom Rechenzentrumsleiter, dass man das natürlich gerne im Kopf behalten will. Programmierer sind klassischerweise viel Männer. Das, was sie meistens im Kopf haben, ist der Vorname ihrer Frau oder ihrer ältesten Tochter. Und da gibt es also auf der Floppy, die dem Hacker zur Verfügung steht, die Hackers Network Service, Hans heißt, und die unter anderem auch diese Probierprogramme enthält, gibt es eine Datenbank mit 2000 Mädchenvornamen, die dann, wenn man also mal ein Benutzerkennzeichen richtig erraten hat, sämtliche 2000 Mädchenvornamen probiert, um vielleicht einmal den richtigen zu erwischen.
Steffen Verneri hatte schon bei dem Sparkassenbeispiel auf das Probieren hingewiesen. Und Jo Müller kannte sehr wahrscheinlich das Hack-Programm mit den Mädchennamen. Das Geheimnisvolle ums Hacking verliert sich, wie auch in anderen Bereichen, sobald man etwas mehr darüber weiß. Man darf ja über alle farbigen Beispiele aus der Hackerszene nicht vergessen, dass diese Reisen weltweit in Datenbanken oder das Austesten von Systemen im Rahmen der Datenfernverarbeitung über öffentliche Netze stattfindet und die Benutzung der öffentlichen Netze kostet Geld. Unsere Bundespost verdient daran. Steffen Verneri zu den Kosten, wenn er an einer Mailbox-Konferenz teilnehmen will.
Ich muss dann erstmal einen Verbindungsknoten ins Datex-P-Netz anwählen. Das kostet mich jetzt alle 50 Sekunden 23 Pfennig. Dann muss ich von dort eine Datenverbindung aufbauen zum Computer. Das kostet dann die Minute nochmal zwischen 11 und 35 Pfennig. Und in diesem Mailbox-System selbst zahle ich dann nochmal 15 Pfennig die Minute. Und dann kann ich dort mich mit Leuten unterhalten. Und das sind relativ hohe Kosten. Und die hohen Kosten kommen eigentlich durch den Postweg zustande, währenddessen ich Bildschirmtext zum Ortstarif erreiche. Und das ist meiner Ansicht nach eine politische Frage.
Wenn man eine Stunde lang mit einem Computerfreak in den USA sein Wissen austauschen will, gibt man schnell 12 bis 15 Mark aus. Hans Franke von der Hackerpost in München ist davon auch nicht begeistert.
Grundsätzlich kostet es mal Geld, weil ums Geld kommt man nicht drum rum. Man kann vielleicht Glück haben, dass nicht ganz so viel Geld kostet, aber Geld kostet es. Das ist der größte Nachteil bei der Sache. Es fängt eigentlich schon bei der Telefongebühr an. Ich meine, das Telefon brauche ich von Haus aus. Und letzten Monat hatte ich also eine billige Rechnung mit knapp unter 200 Mark.
Auch Dr. Bauerfeld vom DFN bestätigt die relativ hohen Kosten. Er macht gleichzeitig darauf aufmerksam, dass es bereits jedermann zugängliche Datenbanken gibt, gebührenfrei.
Wenn ich international irgendwo hinreisen will und die internationalen Datengebühren sind nicht ganz billig, dann muss ich also entweder einen Haufen Geld dafür haben oder ich muss illegal in das Datennetz der Deutschen Bundespost eindringen. Wie kann ich das wieder machen? Indem ich mich natürlich wieder wie ein Nutzer der Deutschen Bundespost, der angemeldet ist, verhalte. Das heißt, ich gebe mich wieder mit einer falschen Identität. Wie kriege ich die falsche Identität? Wieder, nochmal, indem ich also in irgendeiner Form mir ungerechtfertigterweise eine solche Identität aneigne. Wie im Vergleich mit dem berühmten Wohnungsschlüssel, es hat irgendwo jemand was verloren, was vergessen. Solche Identitäten kriegen Sie leicht heutzutage immer noch, dummerweise, auf Computermessen. Das heißt, da sitzen die Leute rum, führen ihre Systeme vor, diese Systeme stehen in Amerika, sie müssen sich einloggen, sie müssen die Daten, die zur Deutschen Bundespost dazu benutzen und sind natürlich zu bequem, also jedes Mal diese Einschreibprozedur zu machen und die entsprechende Codeinformation ist dann auf einer Funktionstaste auf dem Terminal abgelegt. Das heißt, ein kluger Hacker guckt nur diesem Vorführer zu, in einem unbeachteten Augenblick später drückt er auf diese Funktionstaste, liest aus, was für eine Information da drin steht und geht damit befriedigt nach Hause. Ja, damit haben Sie also das Eindringen in das Datennetz. Und jetzt haben Sie erst die Möglichkeit, unentgeltlich in der Welt herumzureisen. Und dann ist der nächste Schritt das Endsystem. Und so interessant sind die Endsysteme auch gar nicht mehr, weil es eine Reihe von Endsystemen gibt, die auch wirklich öffentlich erreichbar sind. Es gibt von der EG, wird beispielsweise in Luxemburg ein Rechner betrieben, in den jeder rein kann, der von vornherein als öffentlicher Rechner zugelassen worden ist.
Ein Großteil des menschlichen Wissens wird heute nicht mehr in Bibliotheken, sondern in Datenbanken gespeichert. Wenn immer mehr solcher Wissensspeicher jedem Interessierten zugänglich wären, müsste es für den Bürger bald so etwas wie ein elektronisches Informationsrecht geben. Ein erster Vorschlag dazu stammt bereits aus dem Jahr 1974, wurde damals aber weder von den Politikern, den Wissenschaftlern und den Computerfachleuten aufgegriffen. Die Hacker genannten Computerfreaks nehmen sich dieses Recht inzwischen erst einmal. Sie tun es aus Neugier, dann um die Angreifbarkeit der bekannten Systeme zu beweisen und ihre eigene Cleverness. Es sind also Merkmale unserer Leistungsgesellschaft, die hier eine Rolle spielen. Steffen Verneri hebt den kritischen Ansatz noch ausdrücklich hervor.
Für die Bundesrepublik würde ich sagen, dass Hacker meist benutzt wird als Ausdruck für illegales Zugreifen auf Computer. The Hack könnte man ausdrücken als die Idee, eine gute Idee oder die Lösung, eine witzige Lösung eines bestimmten Problems. Also zum Beispiel, wenn jemand, weil er nur eine Herdplatte hat, halt das heiße Wasser fürs Kartoffelpüree in der Kaffeemaschine macht. Halt mit anderen Ideen Probleme zu lösen. Das ist so eigentlich das, was hinter dem The Hack steht. Diese Definition halt, dass Hacker diejenigen sind, die also wie Datenpiraten in fremde Computer einbrechen, hat sich eigentlich erst so nach diesem Sparkassenfall, sagen wir mal so, interpretiert. Obwohl wir eigentlich damit so ein bisschen ein technisch-kritisches Vorgehen auch meinen. Das Auseinandersetzen mit der Technik halt auch von einer kritischen Seite her.
Dieses Aufzeigen von Fehlern, Austesten der Systeme oder auch der Abbau des Computermythos wird von vielen Seiten als für die hochtechnologisierte Gesellschaft positiv gewertet. Beim Deutschen Forschungsnetz wies man sogar auf einen betriebs- oder auch volkswirtschaftlichen Nutzen der Hacker hin. Und so entstand, dass dem Reich der Suche nach kostbaren Trüffeln einer hochgeschätzten Pilzart entlehnte Bild, wonach die Hacker die Trüffelschweine im Datendickicht seien. Stefan Verneri schmunzelt über das Bild, differenziert dann aber doch diese Hilfsfunktion für seinen Chaos Computer Club.
Von unserer Seite aus war es damals bei Bildschirmtext so, dass wir damit an die Öffentlichkeit gehen wollten, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier halt eine erhebliche Gefährdung für die Teilnehmer besteht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass für diejenigen Systembetreiber, die kommerziellen, gewerblichen, die mal Hacker zu Besuch hatten, dass bei denen also eigentlich festzustellen ist, dass das Datenschutzbewusstsein erheblich gewachsen ist, wenn nicht überhaupt erst dadurch entstanden ist.
Das Publikationsorgan der Hamburger heißt Die Datenschleuder, mit dem anspruchsvollen Untertitel Das wissenschaftliche Fachblatt für Datenreisende. Jeweils ein DIN A5-Heft zum Stückpreis von 2,50 Mark an 850 Abonnenten auch direkt über die Post ausgeliefert. Nicht minder renommiert ist in Fachkreisen mit etwa gleicher Abonnentenzahl die in München erscheinende Bayerische Hackerpost. Hans Franke, einer der Redakteure, zum Bild von den Trüffelschweinen.
Die Einschätzung ist grundsätzlich mal uns wesentlich lieber, aber eigentlich genauso falsch wie das Erstere. Wir sind also nicht unbedingt hier ein kleines aufstrebendes Unternehmen von hochspezialisierten Fachleuten zur Auffindung von Datenlücken, sondern ganz normal Leute, die Spaß an der Sache haben. Und da kommt es natürlich dazu, dass man sich, zumindest wenn man einigermaßen geistig normal ist, alles andere als destruktiv verhält und damit ja durchaus in die positive Trüffelschweinecke gerückt werden kann.
Mit dem Ersteren war die Kriminalisierung gemeint, die auch schon Steffen Werneri angesprochen hatte. Peter Hänelt und Hans Franke erläutern, warum man sich dagegen wehrt und dass es durchaus möglich ist, sozusagen offiziell in eine Datenbank einzudringen.
Was habe ich davon, wenn ich einen Rechner kaputt mache oder wenn ich da Daten zerstöre? Dann muss ich ja wieder vorstellen, dass dann ein anderer da sitzt und die wieder reparieren muss, ne? Noch dazu, wenn man selber an der Front sitzt und sieht, also, dass da ein falscher Knopf drückt, ne, irgendwas also, oder Erhebliches verändern kann. Meistens reicht es aus, wenn wir uns bei einem Rechnerbetreiber melden, dass der uns freiwillig einen Account oder mehrere zur Verfügung stellt. Wir uns also ganz normal dann verhalten können, wo also auch nicht unbedingt was kosten muss meistens, oder wenn dann nur die Verbindungsgebühren, und der dann teilweise auch mit unserer Anwesenheit glänzen kann, ne, indem er einfach sagt, die Bayern sind auch hier bei mir.
Die größte Schwierigkeit sind halt irgendwelche Kleinkinder. Ja. Der Begriff Kleinkinder gilt also für irgendwelche Anfänger, die meinen, sie wären jetzt die größten Hacker und die sich dann überall rumtreiben und vor allen Dingen dann freundlichen Rechnerbetreibern riesige Kosten auflasten, indem sie Sachen benutzen, die also wirklich nicht sein müssen.
Kriminalkommissar Karl-Heinz Möwes sieht die Dinge anders. Bei ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen der Systembetreiber gäbe es das Hackerproblem nicht, meint er völlig zutreffend. Nur die Verhältnisse, sie sind nicht so. Möwes hat auch Schwierigkeiten mit der Grenzziehung.
Eine klare Grenzziehung ist in diesem Bereich nicht möglich. Die Übergänge sind fließend. Soweit mir bekannt ist, beginnt es bereits damit, dass also der Großteil dieses Täterkreises beim Arbeiten mit Computern bereits Raubkopien benutzt. Das heißt, es sind in seltenen Fällen Originale, die zur Anwendung kommen, wie auch sichergestellte Unterlagen beweisen, womit wir eigentlich beim Urheberrechtsvergehen wären, schon wenn die Anlage gestartet wird. Und dann ist die Frage, ob das Zugreifen auf eine fremde Anlage nicht bereits den Tatbestand der Leistungsverschleichung erfüllt. Denn wenn ich auf diese Anlage zugreife, stoße ich eine Begrüßungsroutine an. Ich werde gefragt, wer ich bin, Username und Passwort. Bei mehreren Versuchen verbrauche ich zum Schaden des Rechenzentrumsbetreibers CPU-Zeiten. Und hier gilt zu überprüfen, ob ein tatsächlicher Schaden eingetreten ist, weil dann bereits dort die Strafbarkeit des Handelns beginnt.
Der Kriminalkommissar hatte schon zu Beginn zwei Fälle beschrieben, wo Hacker Schäden in Höhe von 300.000 und 500.000 Mark verursacht haben. Nach dem Hinweis auf die Lücken im Strafgesetzbuch erläuterte Möwes die juristische Hilfskonstruktion folgendermaßen.
Die unbefugte Benutzung von Rechenzeiten kann man unterbringen in der... Jetzt muss man aufpassen. Wenn ich unbefugt Speicherplatz benutze, könnte man das unterbringen in einer Computersabotage, da ich ja dem Betreiber der Anlage Platz entziehe. Das heißt also, der eigentlich vorhandene Platz nicht mehr da ist. Zum anderen ist dieser sogenannte Zeitdiebstahl, der damit gemeint ist, eventuell abgedeckt durch das Erschleichen von Leistung. Weil ich enthalte ja dem Rechenzentrumsbetreiber die Zahlung für den von mir beanspruchten Speicherplatz oder die CPU-Zeiten vor.
CPU-Zeit wird im Fachjargon der Computerleute die Rechenzeit genannt. Den Begriff des Zeitdiebstahls gibt es als juristisch relevanten Tatbestand bisher nicht. Wie schwer man sich mit der Definition von Zeit immer noch tut, lässt sich schon bei H.G. Wells und in jüngsten Science-Fiction-Romanen nachlesen. Hans Franke von der Bayerischen Hackerpost wehrt sich dagegen, Hacking und Computerkriminalität als zwei Seiten einer einzigen Medaille zu sehen.
Nein, ich würde die Computerkriminalität, und zwar die, die wirklich wichtig ist, in einem ganz anderen Bereich sehen. Nämlich eher bei dem Buchhalter, der den Computer füttert, weniger bei dem Programmierer. Weil das Geld, sprich den Gewinn durch eine kriminelle Aktion, sprich eine Datenmanipulation, Urkundenfälschung etc. rund um den Computer, den kriegt ein Beamter bzw. ein Sachbearbeiter eher raus, denn der Programmierer. Der Programmierer hat normalerweise null Chance, da was zusammenzukriegen.
Durchweg waren sich alle Befragten einig, dass die tatsächliche Computerkriminalität fast ausschließlich von Insidern begangen wird. Wer da jeweils in welcher Position zum kriminellen Täter wird, darüber gehen die Meinungen etwas auseinander. Einig sind sich jedoch selbst die Antipoden, wofür die Betreiber von Computeranlagen sorgen müssten, um die steigende Computerkriminalität zu bremsen.
Entscheidungen darüber müssten meiner Meinung nach auf der höheren Ebene getroffen werden. Denn nur wenn ich zufriedenes Personal habe und eigentlich Personal, was zur Firma hält, kann ich verhindern, dass Missbrauch mit meiner Anlage betrieben wird.
Was der Kriminalkommissar zum notwendigen Betriebsklima formuliert, fasst der grünen Politiker in einem Slogan zusammen.
In einer Firma, wo ein Programmierer ist, kann der ohne weiteres ein Rechnungswesenprogramm beispielsweise basteln, das nach einem ganz bestimmten Zeitpunkt Dysfunktionalitäten aufzeigt, die nur er beheben kann, weil er das Programm kennt. Hier kommen natürlich ganz gewaltige Abhängigkeiten. Ich kann nur sagen, seid nett zu euren Programmierern.
Was Jo Müller hier anspricht, klingt im ersten Augenblick wie Science Fiction. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um einen enormen Machtzuwachs für eine Berufsgruppe in der elektronischen Datenverarbeitung. Wie alles rund um den Computer entwickelt sich auch die Hackerszene mit hoher Geschwindigkeit. Wulf-Dieter Bauerfeld vom DFN beschreibt das so.
Vielleicht sollten wir mal den Aspekt betrachten, dass also Hacking als Eindringen in die Systeme gar nicht mehr so interessant wird, sondern was sich aber entwickelt, ist eine, ich möchte mal fast sagen, Kommunikationssubkultur außerhalb der etablierten Medien. Das heißt, dass sich Hacker zusammentun, ihre PCs, ihre Personal Computer zur Verfügung stellen, über Telefon oder Datennetze anderen zugänglich machen und dann zum Beispiel Mailbox-Systeme oder Programmverteilung oder Verteilung von Computerspielen selber übernehmen oder über Gott und die Welt elektronisch diskutieren und ähnliches. Das heißt, die Hackeraktivitäten verschieben sich vom Eindringen in die Systeme, von diesem Sport vielmehr in Richtung einer Interessengemeinschaft, die einfach Spaß hat, mit Computern und Kommunikation umzugehen und in Bezug auf die Nutzung neuer Medien dem Normalbürger etwas voraus zu sein.
Jo Müller verweist auf den schwarzen Markt der Standardprogramme für Personal Computer, die von einem Freund zum anderen weitergegeben werden und meint,
wer heute für Software, für Standardsoftware, noch Geld ausgibt als PC-Besitzer, hat selbst Schuld. Das kommt in einer Geschwindigkeit auf den zweiten Markt der Software. Ja? Und das ist ein gewaltiger Vergesellschaftungsprozess.
Sie hörten Trüffelschweine im Datendickicht. Die Hacker, Volkssport oder Computerkriminalität? Ein Feature von Gerd E. Hoffmann. Es sprachen Margit Spielmeier und der Autor. Ton und Technik Gabriele Danecek und Peter Müller. Regie Peter Behrensen.
Bearbeitung Axel Scheibchen, Redaktion Wolfgang Schiller. In einer Woche erzählt Tom Schimmick von seinem ersten Cyberkrieg. Und in zwei Wochen hören Sie den letzten Teil unserer Reihe Deutschland 1988, Menschen in Ausnahmesituationen, der Chatpilot.